Hallo, herzlich willkommen bei Radio Überhaltung. Larissa am Mikrofon. Ja, das heutige Sendethema heißt: Demokratie ist keine Vollkaskoversicherung. Ja, wo habe ich diesen Satz her? Ich hatte letztens eine Talkshow gesehen, Talk im Hangar 7. Und da war die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero als Gast vorhanden und sagte eben diesen Satz. Und da habe ich mir gedacht, oh ja, der ist sehr interessant. Und diesem Satz widme ich jetzt eben diese Sendung. Demokratie ist keine Vollkaskoversicherung. So, jetzt gehe ich mal einfach von der These aus. Was würde es bedeuten, wenn ich die Demokratie als eine Vollkaskoversicherung betrachte? Das bedeutet, ja, was ist bei der Vollkaskoversicherung so wichtig? Dass egal was passiert, dass ich abgesichert bin. Und Betonung auf Sicherheit. Ja, das heißt, das Leben wird der Sicherheit untergeordnet. Bedeutet, alles, was dem Erhalt der körperlichen Sicherheit dient, steht im Vordergrund. Ja, meistens dann eben, der Körper ist wichtig, das Überleben ist wichtig. Und alles andere wird dem untergeordnet. So, bedeutet so viel wie, wenn ich mir jetzt die Frage stelle, wo bleibt die Seele, wo bleibt der Geist? Denn eigentlich wissen wir, dass der Mensch eine Einheit ist aus Körper, Seele, Geist. Wenn ich jetzt allerdings hingehe und sage, Demokratie ist eine Vollkaskoversicherung, dann würde das bedeuten, das körperliche Überleben ist das einzige Ziel. Seelische und geistige Gesundheit sind Nebensache, also nicht von höchster Priorität. Dann stelle ich mir die Frage, ja, das wäre dann Demokratie als Vollkaskoversicherung, aber ist es dann noch eine Demokratie? Wenn ich eine Demokratie nur ausrichte auf das körperliche Überleben, auf die materielle Existenz, dann würde ich sagen, fehlt da die Freiheit. Und die Freiheit ist für mich das Grundelixier einer jeden Demokratie. Und ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen. Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel. Tiere im Zoo. Die sind nonstop in einem abgesicherten Terrain. Sie werden gepampert, bekommen Essen, Nahrung, Gesundheitschecks, noch und nöcher. Aber sie sind in Gefangenschaft. Ja, vielleicht werden sie auch alt oder älter als ihre Gesellen in der freien Natur. Aber ich stelle mir die Frage, ist ein Leben in Gefangenschaft wirklich, selbst wenn ich körperlich sehr alt werde, ist das wirklich gleichsetzbar mit einem Leben in Freiheit? Klar, Freiheit bedeutet, dass da viel passieren kann, dass ich nicht vorhersehen kann, was übermorgen ist oder in der nächsten Sekunde. Aber es bedeutet auch, dass ich frei bin, dass ich selber eigenständig Entscheidungen fällen kann und einen freien Willen habe. Das heißt, ich entscheide in meinem Leben, was für mich stimmig ist, was mich glücklich macht, und das kann ich frei wählen. In dem Moment, wo ich nur noch auf Sicherheit gehe, bin ich quasi ein Tier im Zoo, das eingesperrt ist und nur noch innerhalb bestimmter Parameter irgendwie sich bewegen kann oder funktionieren kann. Das heißt, wir sind extrem eingegrenzt, wenn wir uns auf die körperliche Unversehrtheit fixieren. Ja, und da stellt sich mir die Frage, was ist mehr wert? Ein Leben in Freiheit mit eigener Entscheidung und eigener Verantwortung für mein eigenes Leben oder ein fremdbestimmtes Leben in absoluter Sicherheit, aber in einer Tagesroutine, in der ich mich unterordnen muss? Also ich weiß, wofür ich mich entscheide. Ich entscheide mich für den freien Willen. Denn, also mir geht es jetzt bei den nächsten Zeilen nicht darum, dass ich in irgendeiner Religion die Lösung sehe oder irgendeinem bestimmten Religionssystem. Es gibt für mich sowas wie ein Schöpfungsprinzip, wie ein göttliches Prinzip. Ich nenne es gerne kosmische Intelligenz. Und von dieser sind wir ausgestattet worden mit einem freien Willen. Also wir sind hier auf dieser Welt und haben den Luxus als Menschen, dass wir uns frei entscheiden dürfen. In jeder Sekunde haben wir die Wahl. Gehe ich ins Licht oder bin ich in der Angst und fälle meine Entscheidungen basierend auf Mangel- und Angstdenken? Da kann ich jede Sekunde frei wählen in meinem Leben. Und das ist für mich die Freiheit. Und das macht für mich einen Menschen aus, dass er frei wählen darf. Wir haben quasi von der Schöpfung diese Wahlfreiheit bekommen. Und es ist für mich das Wichtigste im Leben, dass ein Mensch als Schöpfung, als Teil der Schöpfung, sich diese Freiheit auch bewahrt und sie sich nicht von anderen Menschen wegnehmen lässt. Also das ist für mich eine Grundessenz des menschlichen Lebens, dass er eben ein freier Geist ist, der frei wählen kann. Nun wird sich bestimmt der ein oder andere fragen, was ich da so erzähle von wegen freier Geist und freier Wille und Entscheidungen, die unabhängig von Angst und Mangeldenken sind. Ja, was meine ich damit? Gut, dann hole ich mal aus und erkläre das. Und zwar sehe ich jeden einzelnen Mensch als einen einzigartigen Teil der Schöpfung an. Das heißt, jeder Mensch ist einzigartig, hat bestimmte Gaben und Talente und die soll er in die Welt bringen. Und wenn er das macht und sich voll entfaltet, nach, ich nenne es einfach mal den göttlichen Bauplan, dann befindet er sich auf der Lebensautobahn, auf seiner eigenen Fahrspur, verwirklicht sich und das, was er verwirklicht, kann er dann, ja, diese ganzen Gaben und Talente teilt er dann mit den anderen Menschen und wenn jeder Einzelne das macht, dann haben wir hier das Paradies auf Erden. Doch, das heißt, ein jeder, der das tut, der seinem Herzen treu gemäß das macht, was ihn mit Freude erfüllt und seine eigene Persönlichkeit, seine einzigartige entfaltet, der lebt nach dem Schöpferprinzip, nach dem Schöpfungsprinzip und hat auch seinen freien Willen. Wenn er auf sein Herz hört, dann wird er genau wissen, okay, das macht mich glücklich, da blühe ich auf, das ist der Weg, den gehe ich. Doch heute in unserer Gesellschaft, also im Kapitalismus, sage ich jetzt mal, wo es um Leistungsprinzip geht, um darum, dass ich gut konsumiere und ein gutes Rädchen im Konsumgetriebe bin. Und da geht es nicht darum, ob ich glücklich bin oder ob ich meine Gaben entfalte und meine Talente, sondern es geht darum, dass ich konsumiere oder wie ich gut funktioniere, damit ich innerhalb dieses kapitalistischen Konsumgetriebes eben ein gutes Konsumrädchen bin, ja, ein guter Konsument bin. Und die Bildung ist darauf ausgerichtet, eigentlich die ganze Erziehung ist darauf ausgerichtet. Und wenn ich das nicht hinterfrage und da eben dieses Spiel mitspiele und unhinterfragt eben ein Rädchen in diesem Getriebe bin, durch die Ausbildung und durch meinen Beruf letztendlich und Beruf mache, der mir Geld bringt, aber mich nicht mit Freude erfüllt, dann bin ich nicht mehr in meiner eigenen Fahrspur in diesem Leben. Das heißt, ich höre nicht auf mein Herz, ich mache nicht das, was mich glücklich macht, sondern ich bin auf der Autobahnspur auf die Gegenfahrbahn geraten. Und dann, was passiert, wenn ich auf der Autobahn auf die Gegenfahrspur gerate? Ja, ich bin Geisterfahrer und mir kommen Autos entgegen und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ich jede Menge Unfälle habe. Und das meine ich damit, dass wenn ein Mensch sich nicht mehr auf seiner eigenen Fahrbahn, auf seinem eigenen Lebensfahrplan befindet, also auf seiner Fahrspur befindet, dann, weil er halt, weil er fremdbestimmt ist und das tut, was die Gesellschaft von ihm erwartet, dann passieren so Schicksalsschläge. Dann kommen Unfälle, Krankheiten und alle möglichen sonstigen Schicksalsschläge als Wachrüttelaktionen ins Leben. Und dann passieren diese ganzen Sachen, wovor die Menschen Angst haben. Also bedeutet es, die Lösung ist nicht, dass ich eine gute Krankenversicherung habe, sondern die Lösung ist es, dass ich mich erkenne als Teil der Schöpfung, dass ich meine Gaben und Talente entwickle, auf meiner eigenen Fahrspur bin und im Einklang bin mit dem Universum, sage ich jetzt mal so pauschal. Und dann brauche ich keine Schicksalsschläge, die mich wachrütteln und die mir quasi sagen, hier, du bist auf dem falschen Weg. Und das meine ich damit. Die beste Lebensversicherung ist es, wenn ich auf mein Herz höre und wenn ich erkenne, was mich und meine Gaben ausmacht und dass ich diese selbst entfalte und verwirkliche, dann bin ich auf meiner Autobahnfahrbahn und dann bleibe ich auch ein glücklicher Mensch. Und ein glücklicher Mensch heißt ein gesunder Mensch mit einem gesunden Immunsystem. Ja, wenn jetzt jemand sagt, ja, eine tolle Idee, ich mag in Freiheit, selbstbestimmt und in Eigenverantwortung leben Und ich möchte so das bisherige bestehende Spiel nicht weiterspielen. Dem sei gesagt, es bedarf schon jeder Menge Mut, dass ich aus einem bestehenden System eben einfach ausbreche. Denn es gibt sowas wie eine bestimmte Gruppendynamik. Also ich nenne es einfach auch mal Gruppenzwang. Und und wenn ich ausbreche aus einer Gruppe, dann bekomme ich erstmal ein wenig kalten Gegenwind. Und damit ja derjenige, der sich entscheidet, dass er eigentlich in die Freiheit will, nicht von dieser Gruppendynamik über den Haufen gefahren wird, sage ich mal so, stelle ich jetzt einfach mal einige Sozialexperimente vor. Und als Einstimmung darauf, dass er weiß, was passiert, aber auch als Vorbereitung darauf, dass er weiß, wie er darauf reagieren kann. Ja, wie fragil die Demokratie sein kann, das hatte 1967 ein Highschool-Lehrer mit dem Namen Ron Jones herausfinden wollen mit seinen Schülern. Und er hat ein Sozialexperiment gestartet. Er nannte es The Third Wave, also die dritte Welle, und wollte mit diesem Projekt eben den Aufstieg des Faschismus in Deutschland demonstrieren. Die 15-jährigen Schüler dieser kalifornischen Highschool haben bei diesem Experiment von Ron Jones gerne mitgemacht, weil er hatte seinerzeit auch noch andere Experimente gemacht, nämlich über Apartheid, Kommunismus und Sozialismus. Und dann hatten sie wohl ganz naiverweise gedacht, ja, okay, wir probieren das einfach mal aus und schauen, wie sich das auswirkt. Ja, das Experiment fand an 5 Tagen statt und an jedem Tag wurde etwas Neues eingeführt. So am ersten Tag wurde die Maxime eingeführt, Stärke durch Disziplin. Und dann fanden halt im Klassenraum ganz andere, ja, Sitten statt. Also das heißt, gerade sitzen, erhobenen Hauptes, jede Antwort mit Yes, Sir und mit dem Namen des Lehrers beginnen. Also es war Tag 1. Es war in dem Sinne der disziplinarische Drill, der eingeführt worden ist. Tag 2 war Stärke durch Gemeinschaft. Also da wurde halt die Gruppe so geformt, dass sie halt, ja, sich formiert und bestimmt jeder in der Gruppe bestimmte Funktionen übernimmt und ja, jeder seinen Platz hat und innerhalb der Gruppe halt ja, das ausführt, was ihm zugewiesen wird. Tag 3 war Stärke durch Handeln. Jeder erhielt in der Gruppe eine Mitgliedskarte und ja, was sehr interessant war, Menschen, die also Leute aus der Gruppe, die die Regeln gebrochen hatten, wurden denunziert und von den 30 Schülern, die an diesem Projekt mitgemacht haben, waren doch tatsächlich 20 dabei und haben Meldungen gemacht und haben quasi ihre Mitschüler denunziert, dass sie nicht konform mit den Regeln gegangen sind. Also von 30 Teilnehmenden wurden quasi 20 zu Denunzianten. So, Tag 4, da begannen die heftigsten Auswüchse. Da fingen einige Schüler an und haben eine Leibwächtergarde formiert und sind dann auch aktiv geworden gegen Schüler, auch körperlich gewalttätig gegen Schüler oder auch Reporter von der Schülerzeitung, die halt nicht normkonform sich verhielten. So, Tag 5 vom Third Wave Sozialexperiment war dann folgendes. Der Lehrer Ron Jones entschied sich, dass er das Projekt abbricht, weil es komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Sprich, ja, das, was er eigentlich demonstrieren wollte, wie Faschismus oder wie so eine Diktatur funktioniert, war vollkommen außer Rand und Band geraten und ist auch tatsächlich dann bei seinen Schülern passiert. Das heißt, In einem Interview in einer deutschen Talkshow wurde er gefragt, woran er denn erkannt habe, dass sein Experiment außer Rand und Band geraten sei. Dann erwiderte der Lehrer dann einfach nur noch, ja, es war in dem Moment, wo er in dem Lehrerzimmer war und einer von seinen experimentteilnehmenden Schülern reinkam und sagte, dass er legitimiert sei, in dieses Lehrerzimmer zu gehen, obwohl da nur Lehrer erlaubt waren, weil er nämlich der Bodyguard vom Lehrer sei, sprich er für die Sicherheit seines Lehrers verantwortlich sei. Und er hat sich somit ermächtigt, sich ja quasi selbst die Befugnis zu geben, in dieses Lehrerzimmer zu gehen. Und in dem Moment wurde dem Lehrer dann klar, so, dieses Experiment muss sofort gestoppt werden, weil hier läuft alles außer Rand und Band. Und es zeigt halt eindeutig, dass es durch Gruppenzwang und durch falsche Gruppenidentität sehr schnell passieren kann, dass halt die Demokratie abgeschafft ist. Wenn jetzt jemand fragt, ob the third wave, also die dritte Welle, die Grundlage ist für den Kinofilm, der 2008 erschienen ist, Die Welle, dann liegt er komplett richtig. So, und nun folgt noch ein Experiment, welches sich mit dem Thema Gruppenzwang befasst. Und zwar wurde das von dem US-Psychologen Solomon Asch 1951 gemacht, dieses Experiment, und es wird das Konformitätsexperiment genannt. In diesem Experiment gibt es eine Testperson, der mitgeteilt wird, dass sie an einem kognitiven Test teilnimmt. Und dieser Test sieht wie folgt aus. Auf der einen Seite gibt es eine Referenzlinie mit einer bestimmten Länge. Und auf der rechten Seite gibt es drei Vergleichslinien. Von diesen drei Vergleichslinien hat nur eine die exakt gleiche Länge wie die Referenzlinie. Und dieses Experiment ist so konstruiert, dass es sechs Personen gibt, die bei diesem Test mitwirken, die instruiert sind, die eine Anweisung bekommen haben, wie sie antworten. Also das heißt, es gibt eine Testperson und 6 Leute, die instruiert worden sind, dass sie in 6 Durchgängen die korrekte Antwort geben. Also einmal richtig, also 6-mal richtig antworten. Und bei den restlichen der 18 Durchläufe, also 12-mal, geben sie eine verkehrte Antwort. Also das heißt, sie wählen als Antwort eben eine Linie aus, die kürzer oder länger ist als die Referenzlinie und behaupten stock und steif und fest, dass das die richtige Antwort sei. Und ja, Sinn und Zweck ist es halt nun, dass herausgefunden wird, ob diese Testpersonen eben, wenn diese anderen 6 Personen vor ihr antworten und eine falsche Antwort geben, ob die Testperson halt hingeht und sich dieser quasi Gruppenentscheidung anschließt und auch die verkehrte Antwort gibt. Ja, als Testergebnis kam raus, dass nur 1/4 der getesteten Personen wirklich sich treu geblieben sind und sich nicht durch das Gruppenergebnis haben beeinflussen lassen. An die 75% der Getesteten sind dann doch in diversen Durchläufen dann eingeknickt und haben sich dann doch dem Gruppenurteil, sage ich jetzt mal, gefügt. Ja, nach diesen beiden Experimenten wäre es clever, dass die Frage gestellt wird, gibt es denn ein Heilmittel in Bezug auf Gruppenzwang und dieser Gruppendynamik? Und die gute Nachricht ist, ja, es gibt ein Heilmittel. Und dieses Heilmittel heißt Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl. Also eine stabile Persönlichkeit ist die Lösung dafür, dass ich eben nicht beeinflussbar bin durch Gruppendynamiken oder weniger beeinflussbar bin durch Gruppendynamiken. Oder mit den Worten von Thomas von Aquin ausgedrückt, der sagte, die Ursache alles Bösen in der Welt ist die mangelnde Liebe des Menschen zu sich selbst. Ja, bedeutet das, dass mangelnde Selbstliebe die Menschen anfällig macht für Manipulation. Denn in dem Moment, wo ich meinen Wert darüber definiere, dass andere Menschen mich anerkennen, mir einen Wert geben oder mich mögen, bin ich eben abhängig von anderen Menschen und manipulierbar und beeinflussbar. Und da der Mensch ein soziales Wesen ist, der seine Entwicklung dem Umgang mit anderen Menschen verdankt, ja, ist das schon eine Herausforderung, dass ich eine Persönlichkeit entwickle, die frei ist von Manipulation anderer Menschen. Thank you. Ja, woran erkenne ich funktionale demokratische Gruppen und woran erkenne ich dysfunktionale, nicht demokratische Gruppen? Ja, es basiert sehr viel auf Toleranz und darauf, wie die Menschen miteinander umgehen. Das heißt, in einer demokratischen Gruppe ist Meinungsvielfalt erwünscht. Und wenn jemand eine Sichtweise hat, die abweicht von der Mehrheit von anderen Mitgliedern dieser Gruppe, dann ist das kein Weltuntergang und auch in dem Sinne wird auch nicht bekämpft, sondern dann wird darüber halt gesprochen und ein Konsens entwickelt. Ja, also es gibt eine Toleranz und eine Gelassenheitskultur in der Kommunikation dieser Gruppe. Ja, genau. Diversität ist angesagt. Einzigartigkeit ist erlaubt. Ja, und ein ganz besonderes Merkmal von Kommunikation in demokratischen Gruppen ist, es werden keine Vorwürfe gemacht. Es gibt keine Schuldzuweisungen. Aggressivität findet nicht statt. Niemand wird beleidigt, entwertet oder dämonisiert. Also es wird keine Sau durchs Dorf getrieben. Und ja, also es gibt keine Scapegoat, wie es so schön im Englischen heißt. Also es gibt keinen Schuldigen, der an die Wand gestellt wird, wo gesagt wird, du bist schuld. Wer in einer dysfunktionalen Gruppe gelandet ist, wird das sofort herausfinden an diesem Merkmal, dass es immer jemanden gibt, der schuldig ist. Also und auf den dann drauf rumgeprügelt wird. Also das ist dann in den meisten Fällen die, ich nenne es jetzt mal so provokant, die Gamma-Wutz. Also es gibt das Alpha-Tier und dann gibt es die Gamma-Sau, also das letzte Tier das rangunterste, jetzt mal ganz brachial gesprochen, ja, also in Bezug auf die Gruppe. Also der rangschwächste ist dann derjenige, an dem eine dysfunktionale Gruppe immer ihre Aggressionen auslässt. Und ja, das ist ein klassisches Merkmal, woran ich erkennen kann, dass eine Gruppe dysfunktional ist. Also wenn auf jemanden eingeprügelt wird, wenn ein bestimmter Mensch oder eine bestimmte Gruppe in einer Gesellschaft als schuldig und angeprangert oder an die Wand gestellt wird, dann ist das ein eindeutiges Indiz, dass hier eine dysfunktionale Gruppe am Werken ist. Weil in einer demokratisch, freiheitlich orientierten Gruppe von Menschen ist klar, Vielfalt ist erlaubt, keiner muss perfekt sein. Nun mag ich euch noch den Meister der Manipulation der öffentlichen Meinung vorstellen. Es ist der Neffe von Sigmund Freud, der, wie wir ja wissen, das Unterbewusstsein erforscht hat. Und sein Neffe, Edouard Bernays, hat das auch getan, aber eben für einen ganz anderen Zweck, nämlich für das Thema Propaganda. Ja, er hatte auch ein Buch geschrieben, das hieß auch Propaganda, die Kunst der Public Relations. Ja, und das ist die Kunst der Bewusstseinskontrolle, wie ich halt Menschen manipuliere, dass sie das kaufen, was ich ihnen suggeriere. Und sie denken dabei noch, dass sie selber die Entscheidung gefällt haben, dass sie das kaufen wollen. Ja, dieser Meister der Propaganda, der Neffe von Sigmund Freud, Edward Bernays, der hatte für die Demokratie folgendes Rezept bereitgestellt. Er sagt nämlich, dass Propaganda ein essentieller Bestandteil der Politik zur Förderung des Volkswillens ist. Ja, nach dem Motto, wenn ich nicht in einer Diktatur lebe, dann brauche ich eine Demokratie, in der eben die Politikmachenden eben Propaganda benutzen. Also jetzt. Später hat er dann das Wort Propaganda umformuliert in Public Relations, weil es dann doch ein wenig unverfänglicher war. Ja, und das ist schon ziemlich harter Tobak, wenn halt Politik darin besteht, dass das Volk manipuliert wird durch Public Relation. Ja, aber wenn ich mir heute so diverse Lobbyisten und Großkonzerne anschaue, gar nicht so abwegig. Ja, und was hat denn der Edward Bernays denn alles so an Mann und Frau gebracht? Jetzt vor allen Dingen an die Frau. Ja, er hatte dann die Idee gehabt, dass beispielsweise die Fackeln der Freiheit was ganz Tolles sind für die Emanzipation und für das Frauenrecht. Und wollt ihr jetzt raten, was Fackeln der Freiheit wirklich sind? Es sind Torches of Freedom in Englischen. Das sind Zigaretten. Ja, Edward Bernays hat doch tatsächlich sogar Ärzte gegen Bezahlung aussagen lassen, dass Zigaretten eben keinen Schaden verursachen, keinen körperlichen Schaden. Ja, etwaige Ähnlichkeiten mit heutiger Medizin sind rein zufällig, will ich da nun mal sagen. Ja, genau. Also für mich ist das ein Paradebeispiel von Manipulation vom heftigsten. Und ja, es ist einfach wichtig, dass ich begreife, wie Propaganda oder Public Relations funktionieren, dass nicht alles, was sozial ausschaut, auch wirklich sozial ist, denn in vielen Fällen ist es einfach nur ja eine manipulierte Informationsstrategie, um das Volk, um die Bevölkerung in eine bestimmte Stimmung zu bringen, damit es Entscheidungen der Politik dann durchwinkt. Etliche ja, Kriegsaktivitäten sind beispielsweise nur durch die Mitwirkung von Propaganda möglich gewesen. So, jetzt folgt noch ein Zitat vom guten alten Osho. Ihr seid vielleicht die letzte Generation, die noch die Möglichkeit hat zu rebellieren. Und wenn ihr nicht rebelliert, gibt es vielleicht keine Chance mehr. Die Menschheit kann dann auf eine roboterhafte Existenz reduziert werden. Also rebelliert, solange es noch geht. Ja, das hört sich jetzt natürlich ein bisschen negativ an. Und an dieser Stelle mag ich das eher so formulieren. Das Licht siegt immer. Die Frage ist nur, wie viele Generationen von Menschen in der Zwischenzeit noch unter dem zerstörerischen Prinzip leiden werden. Und ich sehe es so, also das Beispiel, dass das Licht gewinnt, ist ganz simpel. Ich nenne das immer so schön, ein dunkler Raum, ein heller Raum verbunden mit einer Tür. Wenn ich die Tür öffne, wo geht das Licht hin? Kommt die Dunkelheit in den hellen Raum oder kommt die Helligkeit, das Licht in den dunklen Raum? Natürlich geht das Licht ganz mit Leichtigkeit in den dunklen Raum hinein und erhellt ihn. Und das ist mit dem schöpferischen Prinzip auch so. Aber die Frage ist, ob wir jetzt noch, ich weiß nicht, wie viele Generationen im Schatten rumdümpeln oder vielleicht eine Generation mal aufwacht und rebelliert und den Weg des Lichtes geht, dann wünsche ich mir doch sehr, dass diese Generation, die jetzt wach wird, kräftig laut eben den neuen Weg geht und das Alte hinter sich lässt und ja, den Kindern und den nächsten Generationen ein Leben in Freude ermöglicht, anstatt ein generationenandauerndes Leiden in einer, ja, roboterartigen Existenz. Denn, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, der sehr geehrte Herr Elon Musk hat schon dem ersten Affen einen Chip im Gehirn eingesetzt und der Affe kommuniziert jetzt über den Chip mit einem Computer und kann ja Pong auf einem Computer spielen über einen Mikrochip, der bei ihm im Gehirn eingepflanzt ist. Das ist für mich kein Fortschritt. Ich sehe das eher an als eine Möglichkeit, wie der Mensch über Computerchips kontrolliert werden kann. Und wenn wir Menschen jetzt die wachen Menschen jetzt nicht aufpassen, dann sind wir ganz schnell Affen, die einen Mikrochip im Gehirn haben. Apropos Affe, Mikrochip, Fackeln der Freiheit, künstliche Intelligenz, verbinde die Punkte. Ja, was kann ich nun tun, wenn ich eine Entwicklung auf dieser Welt initiieren möchte, die friedlich ist und ins Licht geht, in der Bewusstsein wichtiger ist als materieller Reichtum, in der Fülle, Teilen, das Wohl aller Menschen wichtiger ist als eben diese antiquierten Vorstellungen von ich muss stark, reich, mächtig sein. Ja, was kann ich da diesbezüglich tun? Ich kann ein Zeichen setzen in meinem Leben, nämlich indem ich nicht daran glaube, was die Eliten mir erzählen und dass ich halt hinterfrage, was wird mir in den Medien erzählt? Ist das wirklich basierend auf Liebe oder ist das basierend auf Angst und Manipulation? Also nochmal ein kleiner Link Richtung Edward Bernays mit seinen Manipulationstechniken, auch Propaganda oder Public Relations genannt. Eine berechtigte Frage ist nun natürlich, wie Rebellion ausschaut und was es bedeutet. Ich kann eins sagen, Rebellion heißt nicht, dass ich im Außen gegen irgendjemanden oder gegen irgendwas kämpfe. Nein, das ist es nicht. Die größte Herausforderung ist es, dass ich Frieden in meinem Herzen habe und das bedeutet, dass ich nicht dem Diktat der Angst in meinem Herzen und in meinem Denken unterliege. Das ist die wahre Rebellion, dass ich eben in meinem Herzen Vertrauen habe und eben dieser Angst keinen Platz mehr einräume. Und in dem Moment, wo ich frei von Angst bin und ein Leben führe in Gelassenheit, Vertrauen und Heiterkeit, dann hat die Menschheit gewonnen, wenn jeder Einzelne das schafft. Folgt noch ein Zitat von Craig Braden und Bruce Lipton. Ja, die beiden Herren sind schon sehr lange unterwegs im Auftrag der kosmischen Intelligenz und der schöpferischen Bewusstseinstransformation. Genau, und die haben letztens so einen schönen Satz gesagt, ich übersetze ihn mal ins Deutsche, dass der Himmel nicht etwas ist, was nach dem Tod auf uns wartet, sondern dass der Himmel hier in diesem, genau in dieser Situation im Hier und Jetzt ist. Wenn ich in meinem Herzen bin, dann bin ich im Hier und Jetzt. Und wenn der Mensch seinem Herzen folgt, ist er frei von Angst und befindet sich schon in diesem Leben im Paradies. Ja, die Sendung nähert sich dem Ende. Und das Sendethema war, dass Demokratie keine Vollkaskoversicherung ist und dass es wichtig ist, dass der Mensch sich seine Freiheit bewahrt und jetzt in diesem neuen Zeitalter sich aktiv dafür einsetzt, indem er halt eben aus diesem Angstmodus aussteigt, der jetzt die letzten 200 Jahre vorherrschend war, so im Erdzeitalter. Ja, die letzten 200 Jahre waren eben geprägt dadurch, dass die Materie im Vordergrund stand, dass alles war ausgerichtet auf Ausbeutung der Erde, darauf, dass wir möglichst viel reich werden und kapitalistisch sind und erfolgreich sind im Kapitalismus. Doch diese Zeit ist jetzt vorüber. Am 21. Dezember im letzten Jahr ist halt eine große Konjunktion im Wassermann hat stattgefunden und dadurch wurde halt das Luftzeitalter mit Luftqualitäten eingeläutet. Das heißt, wir befinden uns gerade in einer Übergangsphase und das alte System bricht zusammen. Das neue System ist noch nicht komplett da, beziehungsweise es wächst gerade noch. Das alte macht viel Krach beim Sterben. Ja, das neue wächst leise und wir befinden uns gerade in einer Übergangsphase. Ja, das heißt, wir sind nicht richtig da, nicht richtig dort. Wir sind in einem, einer Art, Nichts oder zwischen dem Boden und einem Teppich und irgendwo dazwischen und können jetzt gucken, dass wir einen neuen Weg ebnen und eine neue Zeit erschaffen für die Generationen, die jetzt kommen, also für unsere Kinder und Kindeskinder. Ja, und wichtig ist, dass wir halt einfach wissen, dass diese Zeit jetzt eine Herausforderung ist, aber dass am Ende das Licht die Oberhand bewahren wird. Wir haben jetzt allerdings die Wahl, wie lange es noch braucht, bis eben das neue System beziehungsweise eine liebevolle, humane Welt errichtet wird. Das kann noch jetzt sich ein paar Jahre hinziehen. Oder wir gehen jetzt mit Schwung und Heiterkeit im Herzen hin, verabschieden uns aus dem Angstmodus und gehen in den Transformationsmodus und sehen ein, dass der Geist und die Seele eben wichtig, also eben dominant sind und der Körper diesen beiden folgt. Das heißt, vorher haben wir gesagt, dass das Körperliche, das Materielle, das ist Gott, das ist das Wichtigste, das beten wir an. Das war halt das Erdzeitalter. Jetzt sind wir im Luftzeitalter. Jetzt geht es um Werte wie Miteinander, mit neuen Möglichkeiten des Luftzeitalters. Da passt natürlich auch die Technologie rein, dass wir da jetzt schauen, dass diese nicht gegen uns arbeitet, sprich uns versklavt, wie das Elon Musk mit SpaceX und mit seinen sonstigen Plänen so vorhat mit Neuralink und mit Chips in Affengehirnen. Nein, es ist wichtig, dass wir diese neuen Technologien begrüßen, aber halt mit Liebe im Herzen und dass wir so wenig wie möglich Technologie einsetzen. Und wenn wir sie einsetzen, dann bewusst und im Einklang mit der Natur und mit unserer Umgebung. Ja, es geht darum, dass wir jetzt alle wach werden, dass wir jetzt alle gucken, dass wir hier das Paradies auf Erden erschaffen, wie schon erwähnt. Das ist, wenn wir uns von der Angst befreien und uns spirituell weiterentwickeln und es für möglich halten, dass wir halt hier eben uns das Paradies auf Erden erschaffen. In diesem Sinne brauchen wir dafür Freiheit, Freigeister und mutige Menschen, die sich das trauen, die aus dem alten System ausbrechen. Und dabei wünsche ich euch, viel Vertrauen und Gelassenheit und Heiterkeit und dass uns das gelingt. Bis bald. Tschüss.